Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit dabei die
Claudia.
Genau, und ich bin der Patrick. Hallo. Mit etwas Delay, mit etwas Verspätung. Eigentlich hatten wir ja schon geplant, letzte Woche am Montag aufzunehmen. Da kam uns dann jemand dazwischen.
Diverse Projekte, ja.
Genau, die Arbeit kam uns dazwischen. Und ja, jetzt haben wir die auch noch leider um eine Woche verschieben müssen. Aber da sind wir direkt mit einer kleinen Katastrophe. Oder ja. wie würdest du TLS Storm bezeichnen?
Ja, kleine Katastrophe ist gut. Also wir haben das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir sehr gerne mit Aruba Switches arbeiten. Und leider hat sowohl Aruba als auch, wer war es noch?
Avaya, genau.
APC war, glaube ich.
Diverse.
Hat es jetzt erwischt.
Genau.
Ich würde sogar ein Fragezeichen dahinter setzen, wen es noch so alles erwischt hat und was noch nicht bekannt ist.
Fakt ist, wir haben mal wieder das Maul aufgerissen und gesagt, ja, bei unseren favorisierten Herstellern passiert nichts, da brennt nichts an, zack. Kurze Zeit später haben wir ein CVE mit einem Score von 9,0.
Ja, 9,0 ist ja das ist ja der harmloseste von allen. Ich glaube, das war eine Sammlung von fünf verschiedenen CVEs und ich glaube, der höchste war 9,8 sogar.
Genau, das ist dann wieder so wegen unauthenticated. Ich glaube, F5 ist gerade auch mal wieder mit dabei mit einem unauthenticated. Da kann man wieder unauthentifiziert lustig an der REST API rumfummeln. Aber jetzt muss man dazu sagen, da ja wieder mehrere Hersteller betroffen sind, also namentlich in diesem Fall Aruba, Avaya und auch APC.
APC,
also Schneider. Stellt sich raus, es ist gar nicht der Hersteller selber, sondern da spuckt mal wieder eine einzelne Komponente, nämlich eine Library Nano SSL, in die Suppe. So, die wird verwendet in der Firmware von Aruba Switches. Betroffen ist eigentlich das komplette aktuelle Line-up mit Ausnahme der Aruba CX.
Das aktuelle und ich würde mal sagen die Generation davor. Richtig, also die AOS CX sind nicht betroffen, aber betroffen sind eben, wenn ich mir das anschaue in der Liste, die 1920 wie auch die 2930 F und M. Also die Vorreihe und die aktuelle Reihe sind allesamt betroffen. Das Ganze bis zu einer bestimmten Firmware-Version. Diese Firmware-Version ist schon extrem aktuell, sprich die ist von Ende März, glaube ich, in der ist es dann wohl auch gefixt.
Genau.
Genau,
betroffen, also diese Nano SSL Library, die halt diese Remote Code Execution halt verursacht, die kommt halt bei den Arubas zum einen im Captive Portal zum Einsatz, zum anderen im Radius Authentication Client. Und das ermöglicht halt zum Beispiel über Man in the Middle halt Code oder über den Switch dann halt, ohne dass der User irgendwas machen muss, da Remote Code und Remote Code Execution auszulösen. Die beste Lösung ist natürlich dann aktuelle Firmware drauftreten. Aber wir haben es jetzt bei ein paar Kunden haben wir es jetzt auf eine andere Art und Weise erstmal gemacht, solange bis wir da die ganzen Patches oder bis wir da die Firmware ausrollen können. Wir haben es gemacht.
Klar, mit Data Center Firewall in dem Fall hat der Kunde Data Center Firewalls und hat dann auch die luxuriöse Möglichkeit, seine Switches im Management Interface einfach dahinter einzusperren und den Radius-Traffic zu reglementieren. Also sprich, der darf dann nur mit den Radioservern sprechen, die wir erlauben und mit allen anderen nicht. Und damit ist auch schon viel von dieser Lücke einfach, hat sich erledigt. Radius-Authentifizierungs-Client wird natürlich häufig gebraucht, gerade wenn du deine Netzwerksegmentierung mit
Portout machst.
Mit Portauthentifizierung.
Schön 802.1x, zack.
Und entsprechend, unglücklich.
Genau, aber bleibt halt nicht aus, ist halt Technik und dummerweise ist das ja auch nicht neu, dass sich bei so Zentren oder bei Libraries dann gerne mal Sicherheitslücken ich sag mal, nicht nur einschleichen, aber dass der Hersteller im Zweifelsfall noch nicht mal wirklich was dafür kann, wenn sich da Sicherheitslücken auftun, die aufgrund von zentralen Libraries halt mit in Firmware reinwandern. Dann auch ganz frisch, es gibt neue Exchange-CUs. Hurra, yay. Hurra.
Haben Sie etwa ein paar Versprechen mal erfüllt? Vielleicht so ein bisschen.
Was heißt Versprechen erfüllt? Was meinst du damit?
Ich glaube, wir hören so seit, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas, hört man immer mal wieder, dass zum Beispiel der Umstand, dass du bei einer Exchange-Online-Installation mit AD-Sync dahinter einen Exchange-On-Prem vorhalten musst, Hat sich das mal gelöst? Also es wurde immer wieder versprochen, dass man den letzten Exchange irgendwann mal wegwerfen könnte.
Jetzt greifst du ja schon ein bisschen vor.
Gespoilert,
ja. Ja, Spoiler-Alarm. nein, es gibt einen Exchange 2016 CU23. Der gute alte 2016er geht damit jetzt auch definitiv so langsam out of service. Ist das letzte kumulative Update für den 2016er. Der Mainstream-Support ist ja schon letztes Jahr im Oktober ausgelaufen. Im Dezember gab es dann kein CU mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Und das kam jetzt halt ein bisschen verspätet hinterher. Da gibt es das CU23 und das ist aber das viel Interessantere. Es gibt halt für den 2019er das CU12. Und mit der Veröffentlichung von dem CU12 gibt es auch tatsächlich eine Änderung im Servicing für den Exchange, denn es gibt nur noch 2 CUs pro Jahr. Also das, was Microsoft zum Beispiel bei Windows 10, Windows 11 schon ein bisschen länger macht, nämlich eins im Frühjahr, eins im Herbst, ein größeres Update, das gibt es jetzt auch dann mit Exchange 2019 ab CU12. Und zwischen diesen beiden CUs gibt es dann halt, diese ganzen Security-Patches in gesammelter Form, aber größere Änderungen gibt es halt nur noch im Frühjahr und im Herbst. Und das ist auch ein bisschen auf Wunsch von Kunden passiert, denn viele Kunden fanden es immer ziemlich unschön, wenn dann halt so im November, Dezember noch ein größeres CU kam. Und da haben halt Firmen durchaus mal Change-Stop. Und dann wurde das halt nicht ausgerollt, sondern dann wurde halt immer bis zum März-Update gewartet. Dem hat Microsoft jetzt Abhilfe geschaffen. Es gibt halt nur noch 2 CUs. Und ja, mit diesem CU12 gab es für 2019 noch ein paar andere lustige Sachen. Nämlich unter anderem den Hybrid Key. Also es war ja in der Vergangenheit schon so, dass man mit dem Hybrid Connection Wizard einen Exchange 2013, 2016, 2010, glaube ich auch, aktivieren konnte. Und dann lief der in einem sogenannten Hybrid-Modus. Das war halt speziell für die Kunden gedacht, die halt ein Azure-AD-Sync laufen haben, Exchange Online nutzen und dementsprechend dann halt einen Exchange brauchen, der so ein bisschen AD-Objekte bespielt. Und leider musste ich mehrfach in die traurigen Augen von Kunden schauen, wenn ich ihnen gesagt habe, du hast jetzt alle deine Mailboxen bei Exchange Online, aber nein, diesen letzten Exchange, den werden wir nicht abschalten, weil den brauchst du noch. auch da gibt es jetzt eine Lösung, ich weiß gar nicht, was vor 2 Jahren, wo Microsoft da eine Lösung versprochen hat, aber nicht genau gesagt hat, wie sie aussieht.
Es war ungefähr die Ignite, wo es auch darum ging, dass es noch eine weitere On-Prem-Exchange-Server-Version geben soll, eine ominöse vNext, von der wir bis heute aber nichts weiter gehört haben. Das war aber so Anfang Pandemie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich meine auch.
Ja.
Ja, und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Und zwar gibt es nämlich zu diesem Zweck eine neue Rolle, nämlich eine Exchange Management Tool Role, die ich bei der Installation auswählen kann. Und damit kann ich die entsprechenden Commandlets, PowerShell-Commandlets für das Recipient Management auf jedem Domain-Joint-Client, den ich zur Verfügung habe, installieren und von dort aus dann meine User administrieren.
Kann ich das auch auf meinem neuen Windows Server 2022 machen?
Ja, zu unserer großen Überraschung ist jetzt auch endlich Windows Server 2022 supported, sowohl für die Installation von 2019er als auch als Domain-Controller. Also, richtig gehört, auch als Domain-Controller. Mhm. Vor 2019 CU12 ist Windows Server 2022 als Domain-Controller nicht supported.
Und in 2016 bis heute gar nicht.
Und das wird auch nicht mehr kommen.
Das wird nicht mehr kommen.
Genau, das heißt, wenn ihr eure Domain-Controller auf 2022 bringen wollt, dann seht zu, dass ihr diesen 2016 rausgetreten bekommt, weil sonst wird das nämlich nichts. Und jetzt gibt es ja etwas Lustiges. Also der Punkt ist ja der, warum sollte ich, wenn ich einen 2019er Exchange habe, den ich ja für mein Recipient Management verwenden kann, warum sollte ich diese Exchange Management Tools Role überhaupt nutzen? Könnte es damit zusammenhängen, dass ich diesen letzten Exchange deinstallieren darf? Nein.
Das überrascht mich jetzt.
Nein. Auch da gibt es wieder etwas, das musste ich dann tatsächlich mehrmals lesen, weil ich habe es irgendwie, ja, nicht so richtig glauben können. Nein, ihr dürft den letzten Exchange nicht deinstallieren. Das heißt, ihr habt alle eure Mailboxen bei Exchange Online, ihr habt ein Azure AD Sync laufen, ihr habt auf eurer PAW die Exchange Management Tools Role installiert. Und nein, ihr dürft diesen letzten Exchange nicht deinstallieren. Mhm. Aber ihr dürft ihn permanent ausschalten.
Ja, aber es hat doch mutmaßlich damit zu tun, dass sich so ein Exchange an so gefühlt 325 Millionen Ecken in der Active Directory einschreibt.
Ja, genau.
Und genau das gemacht wird, wenn du
und
einen Exchange
Und wenn Microsoft es in den eigenen Blogartikeln schon an gefühlt 3 Bazillionen Stellen fett hervorhebt, dass man den letzten Exchange nicht installieren darf, aber ihn permanent herunterfahren darf, dann ist das halt so. Es gibt die Möglichkeit, dass man diesen letzten Exchange ein bisschen aufräumt. Gibt es also auch eine Reihe von PowerShell-Befehlen, die man ausführen soll, um das AD ein bisschen zu säubern. Und dann darf man halt diesen letzten Exchange 2019 abschalten. Sprich, man darf die VM oder, wenn man es auf Physik hat, diese Physik ausschalten. Und zumindest für mein Verständnis dürfte ich zum Beispiel diese Hardware auch dann auch verschrotten oder auch diese VM löschen, weil er wird halt immer da sein.
Du meinst also, ich muss ihn nicht alle 179 Tage hochfahren nochmal, oder?
Darauf habe ich zumindest keine Hinweise gefunden, okay, dass man das tun muss. Ja, zeigt aber in meinen Augen auch schön, das ist halt auch immer noch nicht zu Ende diskutiert. Ich glaube, dass diese Lösung jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf Druck von Kunden kommt, nach dem Motto, bitte, 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 lasst uns dieses Ding endlich abschalten, weil ein Exchange gilt ja im Sinne von Tiering auch als T0-System. Wir hatten es natürlich in der Vergangenheit, relativ viele Exchange-Exploits, die auch hochkritisch waren, was natürlich auch bei vielen Kunden dann wirklich auch nochmal den Wunsch verstärkt hat, diese Kiste loszuwerden. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen, Microsoft will da so ein bisschen auch dem Kundendruck dann nachgeben. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, aber apropos Kundendruck, ich höre halt sehr, sehr, sehr häufig den Gedanken, dass Exchange Online einfach nicht in Frage kommt für Unternehmen. Glaubst du, da wird auch nochmal was kommen? Nur mal so in die Glaskugel geguckt.
Also ich glaube, also zielst du jetzt auf einen möglichen Exchange 2022, 2023 ab? Also ich glaube, da ist definitiv noch nicht aller Tage Abend. Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es wird noch einen weiteren Exchange nach 2019 geben. Einfach um allein diese zwei Exchange-Releases zu halten. Also, sie haben jetzt natürlich den Exchange 2019 fit gemacht für 2022, aber ne? Wir werden 2025 den nächsten Windows Server Release haben und keine Ahnung, ob es dann halt mit dem CU25 für Exchange 2019 da auch da einen Support für geben wird. Ich gehe eher davon aus, dass es dann halt eine weitere Exchange-Version für On-Prem geben wird. Vielleicht auch als Variante etwas Abgespecktes, also tatsächlich nicht so einen vollwertigen Exchange, sondern vielleicht so speziell was für Exchange Online. Was da die Kommunikation wieder oder was da das Management ermöglicht. Es ist ja auch, viele Kunden brauchen ja auch On-Prem immer noch was Mail Relay macht. Also es ist unglaublich, wie oft Exchanger noch stehen gelassen werden, einfach weil die dämlichen MFPs irgendwie Mails verschicken wollen, weil, ne, Scan-to-Mail.
Und warum hat er diesen Exchange noch? Wir haben so viele Drucker.
Da gibt es halt auch keine andere Alternative. Ich meine, klar, man kann den SMTP-Server aus dem ISS verwenden oder aus dem IIS verwenden, aber das ist halt auch nicht schön. Musstest du das mal machen?
Nein, ich habe es immer vermeiden können.
Gut.
Ich hätte das auch nie gemacht. Also lieber hätte ich mir dann...
Ja, ich musste mir da mehr die Hände schmutzig machen.
Das tut man.
Ja, genau. Also die andere Variante ist halt, dass der On-Prem halt dann noch irgendwie so ein Postfix oder sowas laufen lässt, der dann da so ein bisschen das Mail Relay spielt. Aber ja, ich glaube, es wird dann noch eine Variante geben, wo Microsoft dann halt da nochmal was nachschiebt. Ansonsten... was für mich ganz wichtig war, sie haben einen Bug gefixt. Da bin ich leider auch mal drauf reingefallen. Wurde in beiden Exchange-CUs gefixt, also sowohl für 2016 als auch für 2019. Nämlich, es gibt da einen sehr schönen Bug, der dir das ECP und Outlook Web Access totlegt, wenn du ein neues OAuth-Zertifikat deployst. Ja.
Nein, du meinst genau das, was von letzte Woche passiert ist, ja, weil noch kein aktuelles CU auf diesen Büchsen war. Ja.
Genau, passiert nämlich dann, wenn der Exchange nicht in UTC läuft. Jetzt ist das ja in Deutschland halb so wild. Wir sind GMT plus 2 in der Sommerzeit. Mhm. Ja, ne? Mhm. Ja. Die Zeitzonen fisch die Hölle.
Wir sind GMT plus 1 und haben Sommerzeit.
Ja, oder so. Mhm. Ja, Zeitzonen sind scheiße, das ist
ja, immer. Ja, vergessen immer, ist leider so.
Also, dann musst du einfach nur 2 Stunden lang das Telefon ignorieren und dann läuft das wieder. Dumm ist das Ganze, wenn du mal so noch weiter in Richtung Osten gehst, Stichwort Neuseeland, wo du dann auf einmal so 12 Stunden.
Du kannst in dem Befehl, wo du das...
funktioniert das nicht. Du wolltest mir jetzt gerade erzählen, dass man einfach ein Effective Date setzen kann, ja? Nein. Habe ich versucht. Hat nicht funktioniert. Mhm. Ich musste 2 Stunden das Telefon ignorieren.
Oh, das tut mir leid.
Ja.
Nein, bei mir ging das.
Genau.
Gut, wie auch immer.
Meine Kollegin wollte mir gerade durch die Blumen unterstellen, dass ich etwas falsch gemacht habe.
Soll man das hier in der Öffentlichkeit jetzt ausfechten?
Ah, wo ist mein Abmahnungsblock? Nein.
Also ich kann das auch zeigen, was ich gemacht habe.
Das wurde gefixt, aber du hattest auch noch eine lustige Sache ausgegraben, wo deine erste Reaktion war, nein, das installieren wir noch nicht. Also insofern, guckt auf jeden Fall, bevor ihr das CU ausrollt, mal in die Known Issues.
Genau, und es gab dann auch noch Probleme mit dem Get-Mailbox-Database-Copy-Status-Befehl und so weiter. Also das war mir ein bisschen, da stand mir ein bisschen viel in dem Abschnitt Known Issues.
Ja.
Aber gut.
Genau. Achso, und weil ich es gerade sehe, auch dieses E-Mail-Stuck-in-Queue-Starting from, ne, dieses Thema so, ab 1.1. wurden keine Mails mehr bei On-Prem zugestellt, auch das haben sie gefixt. Also Exchange lebt weiter und erfreut sich allerbester Gesundheit. Jemand, der sich auch offenbar allerbester Gesundheit erfreut, und das sehr zu meinem Erstaunen, ist Nokia. Was verbindest du mit Nokia?
Also ich habe zu Hause in der Schublade noch so ein 3100er liegen und ich wette, wenn ich das einschalte, das funktioniert noch. Ich wette drum. Das verbinde ich in allererster Linie über so lange, lange Zeit mit Nokia. Darauf willst du nicht hinaus.
Ja, Nokia und Microsoft, ich hätte jetzt fast gesagt Together Forever.
Ja,
Microsoft hatte mal ja so ein kleines Mobilfunk-Debakel. Sie hatten dann irgendwie die Mobilfunksparte von Nokia gekauft.
Diese Windows Phones.
Ja, die sie dann irgendwie da drunter. Und drüber gestolpert bin ich, weil Nokia eine Pressemitteilung rausgegeben hatte, dass sie einen neuen dicken Deal mit Microsoft unterschrieben haben. Mhm. Und ich dachte mir, Microsoft fängt doch nicht wieder das unsägliche Thema Mobilfunk an. Nein, was ganz anderes. Und zwar hat Nokia einen Deal gewonnen, wo es um Microsoft Data Center geht. Also Nokia kommt mit Data Center Zeug um die Ecke und wird für das sogenannte Tier 2 Router stellen. Und zwar Nokia 7250. So, Nokia 7250. Irgendwie hat man diesen 7250 und Router hat man ja schon mal zusammen gehört.
Ja.
Und auf einmal springt Alcatel aus dem Hut. Und ach. Ja, man mag das nicht glauben. Wir arbeiten ja auch, also Claudia und ich, wir arbeiten ja auch mit Alcatel-Produkten. Genauer gesagt Alcatel-Lucent Enterprise. Jetzt muss man aber dazu wissen, wie ist denn dieser Alcatel-Lucent Enterprise entstanden? Alcatel hat sich nämlich von seinem Enterprise-Geschäft getrennt. Und das waren kurioserweise das ganze Thema Switches, Wi-Fi, Voice. Die Routersparte blieb aber übrig. Und da kam dann halt Nokia 2016 daher und hat sich dann Alcatel-Lucent einverleibt. Und so sind die fetten Alcatel-Router zu Nokia gekommen. Jetzt ist Nokia auch im Netzwerkumfeld kein Unbekannter. Ich weiß nicht, hast du mal mit Nokia-Firewalls rumhantiert? Also eigentlich Checkpoints?
Nein.
bei einem unserer gemeinsamen Kunden stand so ein Ding mal lange Zeit rum. Mhm. Also Nokia ist da jetzt nicht kein Unbekannter. Auf jeden Fall kooperieren Microsoft und Nokia mal wieder. Gut, jetzt wurde da nicht aufgekauft, aber Nokia-Equipment wird zukünftig im Tier 2 der Microsoft Data Center laufen. Das heißt, Tier 2, das Data Center-Netzwerk bei Microsoft auch in den Azure-Rechenzentren ist halt so ein bisschen so mit Tiermodell gebaut. Tier 0 ist das Rack, Tier 1 ist die Rack-Reihe und das Ganze wird dann halt im Tier 2, also im Data Center-Kern, halt wieder zusammen aggregiert. Und ja, da kann man dann auch verstehen, warum Microsoft da den Wunsch hat, möglichst hochperformante Router zu verwenden, die 400 Gigabit und mehr machen pro Port. Da kommt dann nämlich kommt dann wieder Nokia 7250 zum Einsatz. Fun Fact, was ich auch nicht wusste, wir alle kennen die Bell Laboratories.
Ja.
Die gehören mittlerweile auch zu Nokia. Ach. Genau, also ne, die Bell Labs, die ja diverse Nobelpreisträger hervorgebracht haben, gehören jetzt zu einer Handybude, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ich auch spannend fand, weil eigentlich ist in den Microsoft Data Centern ein anderer Hersteller ganz gut vertreten, nämlich Arista. Mhm. Mit denen hat HP auch mal ein bisschen rumgemacht. Also es wird gemutmaßt, dass 20% des Jahresumsatzes von Arista mit Microsoft gemacht wird. Mhm. Aber scheinbar wird sich Arista da in Zukunft dann auf Tier 0 und Tier 1, also Top of Rack und quasi erste Aggregationsstufe beschränken müssen. Aber das können wir vielleicht in einem der nächsten Folgen mal ein bisschen.
Mhm. Macht HPE eigentlich auch noch Arista?
Nein.
Nicht mehr?
Die hatten ja mal, also Arista haben sie mal als Reseller gemacht und im eigenen Auftrag hatten die bei irgendeiner Bude die Altoline-Switches zusammentreten lassen. Auf denen lief dann, glaube ich, Cumulus Linux. Mhm. Aber das ist alles meines Wissens nach schon vor ein paar Jahren wieder rausgeflogen. Ich glaube, die haben nur noch Flex Fabric, also das, was von H3C damals rüberkam mit dem 3COM-Deal und halt Aruba.
Mhm. Okay.
Mehr gibt es da nicht. Aber das ist sicherlich ein schönes Thema, so White-Label-Switches. Das kann man in einer nächsten Folge mal ein bisschen aufbereiten, weil, Teaser, Facebook baut auch eigene Switches. Hast du eigentlich mal die IPv6-Adressen von Facebook gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Mach das mal. Guckt euch bitte alle mal zum Beispiel web.whatsapp.com oder sowas an und macht mal einen S-Lookup drauf und guckt euch mal die IPv6-Adressen an. Mal gucken, ob ihr rauskriegt, was an diesen Adressen so besonders ist. Hinterlasst mal einen Kommentar, ansonsten lösen wir das in der Hausmeisterei in der nächsten Folge mal.
Aha, okay.
Mal,
das bin ich sehr neugierig.
Mal auf, genau. Ja, ein anderes lustiges Thema, was ja immer wieder kommt.
Ja, du bist, glaube ich, auch wieder gehört worden sozusagen, ne? Oder wir haben, wie du vorhin schon sagtest, manchmal hilft es ja doch, wenn der Kunde ein bisschen Druck macht, wie bei Exchange.
Oder das Glück ist mal wieder mit den Dummen, zum Beispiel mit uns. Wir haben uns ja schon überlegt, wie wir die ganzen ESXer neu installieren, um von SD-Karte oder USB auf Harddisk umzuziehen. Jetzt war ja Tag der Arbeit, gut, ist schon ein paar Tage her, aber Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Wenn du laut genug schreist, dann hört man auf dich. Also hat VMware seine Empfehlung hinsichtlich Booten von SD-Karten und USB nochmal überdacht. Konkret geht es um den KB-Artikel 85685 SD-Card USB Boot Device Revised Guidance. Den Artikel mussten sie dann nach ein paar Minuten oder Stunden das erste Mal überarbeiten, weil sie sprachen dort sehr konkret von vSphere 8. Das war dann vielleicht dumm gelaufen. In der späteren Variante war nur von vSphere Next die Rede.
Aha.
Aber es ist tatsächlich so, dass Microsoft VMware dann doch auch zukünftig weiterhin supporten wird, ESXi von SD-Karten und USB zu booten.
Puh, da bin ich ja echt froh, dass wir noch nicht viel Zeit da rein investiert haben, bei den ganzen Kunden, die Installation neu zu machen.
Ja,
das ist so ein bisschen wie zwischen den beiden größeren Sahara-Sandstürmen hier, nicht in die Waschstraße gefahren zu sein. Das hat mich hat mich ein bisschen gefreut.
Naja, ich wohne ja ein bisschen ländlich. Ich habe jetzt gerade eher das Problem des Raps, der Rapspollen.
Ah, okay.
Mein Auto sieht ganz fürchterlich aus, aber ich sitze das noch ein bisschen. Ich sitze das noch ein bisschen aus. Also es ist tatsächlich so, dass VMware mit U3C ja schon geschaut hat, okay, wird das Ding von USB-Karte, von SD-Karte gebootet, und es wird zukünftig dann einen Weg geben, die OS Data Partition, also das ist eigentlich der Teil des Partitionslayouts, der das Problem ist. VMware ist ja hingegangen mit 7 und hat diverse Partitionen zusammengeführt in dieser OS Data Partition, wo dann auch zum Beispiel die VMware Tools liegen, und hat dann halt auch mit dem Dateisystem VMFSL das I.O. Throttling abgestellt, und das ist halt so ein bisschen das Problem, was dann halt auch die SD- und USB-Geräte da ja, zum Glühen bringt. Und sie werden einen Weg bieten, wie man diese OS Data Partition auf Persistent Storage, was auch immer das dann in diesem Fall dann sein mag, überführen kann. Mhm. Ja, also so wie sie es schon für Scratch hatten, dass man halt sagen konnte, okay, komm, hier Logs und so weiter, legen wir halt auf, ne, Persistent Storage, wird es da einen Weg geben, dass entweder bei einem Update oder auch nach dem Update diese OS Data Partition dann halt auf Persistent Storage umziehen wird. Das heißt, der Host selber wird dann nur noch von USB gebootet, aber alles weitere, Logs und auch die VMware Tools und so weiter, kommen dann halt wieder von anderen Speicher. Finde ich persönlich ist der richtige Move. Jetzt nicht nur, weil wir relativ viele Maschinen natürlich draußen haben, die von USB oder SD-Karten booten, sondern ja, ist halt auch ein Problem. Ne? Wir hatten das jetzt ja selber bei HP, das ist zum Beispiel so, wenn man dann so PC Express M2 Flash Devices zum Booten haben wollte, die waren da jetzt wieder ausverkauft, die gab es dann wieder nicht lange Lieferzeiten. So, und du hast halt auch nicht unbedingt immer diesen Need, dass du dann für sowas Kleines wie ein Hypervisor, und der ESXi ist ja nun mal relativ kompakt, dass du dann da irgendwie so gleich so ein RAID 1 aus 2 600er SAS-Platten irgendwie reinschmeißen willst. Ne? Mhm. Also insofern ist schon der richtige Weg. Ich freue mich sehr darüber und ich bin gespannt, ja, was dann, was es damit vSphere Next auf sich hat. Ich denke, das wird sich dann dieses Jahr noch auflösen. Kommen wir aber jetzt mal zu einem etwas, etwas größeren Thema. Das waren ja jetzt alles eher so ein bisschen News.
Die gemischte Tüte mal wieder.
Die gemischte Tüte, genau, richtig. Wir hatten in einem der letzten Folgen ja mal erwähnt, dass im Rahmen der Pandemie relativ viele O365-Tenants deployed wurden.
Ja.
Na, weil viele Kunden wollten halt auch gerne, gerne Teams haben, und da hast du jetzt auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen relativ viel Zeit mit Office 365 verbracht.
Auch aufräumen etc. Ja, was soll man sagen? Microsoft hat zu Beginn der Pandemie ja kostenlose Teams-Lizenzen rausgehauen, die Teams Exploratory-Lizenzen, und
wurde auch gut angenommen, auch, ne?
Ja, und da gab es noch die Teams for Commercial Cloud, oder auch, das habe ich auch bei Kunden gesehen, die dann tatsächlich eine Free-Lizenz in Teams nicht geklickt haben.
Weißt du, was die Teams Free von der Exploratory unterschieden hat?
Du hast keine Azure AD-Organisation, also keine richtige, du hast eigentlich alles Einzel-User.
Es okay, also du hast kein
wir mussten das, Tenant dahinter. Bei dem Kunden habe ich jetzt nicht weiter geforscht. Wir haben das weggeworfen und neu gemacht.
Ja.
Du hast also auch kein AD-Sync und gar nichts. Das sind einfach User, die zufällig mit dieser E-Mail-Adresse arbeiten. Mhm. Ja. Und ja, viele haben einfach mal losgelegt. Ne? Also manche, wie gesagt, auch ohne AD-Sync. Dann haben welche AD-Sync noch gemacht und noch hinbekommen und hatten dann eine Teams Exploratory, haben angefangen, haben sich jetzt natürlich daran gewöhnt, weil diese Teams Exploratory liefen ja nur ein Jahr lang. Dann konnte man noch Teams vom Commercial Cloud hinterherziehen, dann hatte man vielleicht anderthalb Jahre Ja. Nun steht man aber da und sagt, okay, wir möchten eigentlich Teams nicht wieder abgeben. Was können wir tun? Wir brauchen jetzt passende Lizenzen. Dann fängst du natürlich an, AD-Sync ist der eine Punkt.
War das Thema AD-Sync somit eine der größten, sag mal, Sünden bei diesen aus der Hüfte geschossenen Tenants?
Weil, wie meinst du das?
Ich meine, wenn wir sowas ja, sag ich mal, von der Pike aufbauen und viel Hirnschmalz vorher reinstecken, dann sind wir auch schnell dabei zu sagen, okay, ne, Azure AD Connect, ne, separater Server, ist ein T0-System, stell direkt einen zweiten dahin, im Staging-Mode, also man kann halt nicht mehrere Azure AD Sync-Server parallel laufen lassen. Zumindest nicht so einfach.
Also nicht innerhalb eines Force 2 aktive. Ne? Du kannst den zweiten in den Staging-Modus setzen, damit du halt eine Redundanz hast irgendwo, aber ein zweiter geht schon nicht parallel zumindest. Gut, wenn wir das gebaut haben für die Kunden, dann ist das ja auch gar kein Problem gewesen. Wir haben halt eben auch Kunden gehabt, die einfach mal geklickt haben und einfach mal umprobiert haben. Ne? Was den AD-Sync angeht, was ich glaube ich bei vielen jetzt dann zeigt, wenn wir ernsthaft den Schritt weitergehen in die Cloud, ich möchte jetzt meine kompletten E3-Lizenzen, ich starte jetzt alle meine User mit E3-Lizenzen aus, ich kaufe mir nicht mehr, keine Ahnung, alle x Jahre mal ein neues Office. Nee, wir machen jetzt einfach so komplett Office 365 und wollen SharePoint benutzen, wir wollen OneDrive benutzen und guck mal mit drauf, was können wir da machen? Und dann fängt das halt mit so Dingen an, wie ja, Benutzer und OU-Pflege. Ja, ganz blöd.
Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass dann auch teilweise sehr bewusst gesagt wurde, ne, was ich selber teilweise gebaut habe, war ja, dass man eine AD-Gruppe verwendet hat, um zu filtern, welche Benutzer überhaupt synchronisiert werden. Du hast halt, keine Ahnung, 300 User, aber du willst nur irgendwie 50 mit Teams versorgen. Die hattest du natürlich nicht alle in einer UU, also hast du dann sowas wie eine AD-Gruppe verwendet, um dann halt diesen Sync zu organisieren.
Ja, genau. Das ist aber auch so ein Punkt, der es eigentlich komplizierter macht, weil hast du dann den User dann versehentlich in eine andere UU gezogen, dann wird er nicht mehr gesynkt. Und warum? Er ist ja in der Gruppe. Warum wird er nicht mehr gesynkt? Ja, weil ich dann auch auf die UU-Filterung achten muss im AD-Connect. Das heißt, das war an zwei Stellen kompliziert. Das heißt, eigentlich ist es einfacher, wenn du sagst, ich nehme hier meine UU und da synke ich sie alle.
Ich glaube, Microsoft empfiehlt ja, bis auf wenige Ausnahmen, quasi einfach sagen, ganz oben, zack,
alles. Ja, genau. Ich kann dann ja immer noch mit AD-Gruppen steuern, wenn ich sage, ich möchte aber nicht für alle meine User eine Lizenz raushauen. Dann kann ich das über Gruppen machen. Das ist doch wunderbar. Ne? Ich kann also dynamisch in der Azure AD Lizenzen zuweisen. Viel einfacher, einfach alle synken. Aber was man jetzt in solchen Dents dann auch gesehen hat, gesynkte Service-Accounts,
Administrator-Account, genau.
Administrative Accounts, ja, absolutes No-Go eigentlich. Ne? Also das heißt, quasi dein Admin-Passwort in die Cloud gesynkt.
Ja gut, ist ja gehasht hin und her.
Ja, ich weiß,
ne?
Es ist gehasht und hin und her, aber es ist halt noch ein Einfallswinkel.
Aber du sagst schon, im Vorfeld sich mal hier, also klar, da wird natürlich belohnt, wer eine, sag mal, ordentlich gebaute UU-Struktur hat, dann halt auch entsprechend die notwendigen Gruppen, die Benutzer, die ich haben will, auch zu synchronisieren und dann natürlich auch so, ne, meine Service-User oder schützenswerte User eben nicht zu synchronisieren.
Genau.
Was glaubst du, ist noch so ein typisches Pflegeproblem? Also klar, UU-Struktur, ne?
Benutzernamen. Also aus irgendeinem Grunde ist es unheimlich schwierig, das beizubehalten in größeren Umgebungen, dass der UPN eines Users mit der primären E-Mail-Adresse übereinstimmt und nicht irgendwie so Sam-Account-Name und dann @
Das ist natürlich auch, genau, das finde ich auch immer schön, wenn man mal erklärt, dass womit man sich ja bei Office 365 anmeldet, der Anmeldename, das ist nicht die E-Mail-Adresse, sondern wenn man das clever gemacht hat, dann ist dieser Benutzername oder sieht der Benutzername aus wie die E-Mail-Adresse des Users. Aber das ist ja nicht per Default so. Wofür wird der Azure AD Sync verwendet ja dann den UPN,
Ja, genau.
Genau, um dann halt auch entsprechend zu matchen, welche Domäne für den in die Cloud gesynkten User verwendet wird. Ne? Deswegen ja, muss man zum Beispiel seine die Domänen noch bei den Domain-Suffixen im On-Prem-AD hinzufügen.
Aber spätestens in dem Moment, wo man es braucht, weil ich zum Beispiel Exchange Online machen möchte, ja, da möchte ich doch meinem User nicht erklären müssen, ja, an deinem Windows meldest du dich so an und an deinem Teams und so weiter, da meldest du dich so an mit deiner E-Mail-Adresse. Mhm. Das möchte ich nicht tun. Also ich möchte, idealerweise sage ich dem Anwender, du kannst dich überall, auch an deinem Windows, mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Der muss sich nur seine E-Mail-Adresse merken. Ist doch wunderbar für den Anwender. Ne? Warum mache ich denn das Leben für alle mehr komplizierter, indem ich das alles unterschiedlich halte? Mhm. Insofern sehr, sehr, sehr häufig gesehen, dass nicht darauf geachtet wird, dass UPN und E-Mail-Adresse idealerweise einfach gleich sind.
Ja, muss man halt initial halt mal ordentlich pflegen, ne?
Ja, in den meisten Fällen kannst du das ja auch ohne große Störungen der Benutzer, weil die meisten melden sich nun mal nicht mit ihrem UPN an, sondern mit ihrem SAM-Account-Name.
Ja gut, typischerweise ist ja UPN und SAM-Account-Name identisch. Wenn du einen Benutzer anlegst, ist quasi der User Teil des UPN und der
SAM-Account-Name. Ja, aber denk mal irgendwie an, keine Ahnung, historische Umgebungen, die gewachsen sind von, weiß ich nicht, Usern, die sich mit ihrem Nachnamen anmelden konnten, hinzu Leuten, wo dann Vorname, Punkt, Nachname ausgeschrieben ist, das ist dann einfach nicht so gleich zu halten.
Ja,
das Account-Name hat häufig ein anderes Muster als die E-Mail-Adresse.
Oder? Ja gut, du hast natürlich auch, also was ich ja immer sehr schön finde, ist zum Beispiel, wenn die Leute als Benutzername gar nicht einen Namen haben, sondern zum Beispiel eine Personalnummer.
Oh ja.
Ne? Mhm. Ist natürlich auch sowas, wo man dann, weil eine Personalnummer ist natürlich schön, aber das willst du natürlich jetzt nicht irgendwie bei Azure oder willst du ja nicht als Anmeldenamen im Office 365 haben. Nee, das stimmt.
Also SAM Account Name und UPN ist nicht notwendigerweise gleich.
Nee. Mhm, genau. Mhm. Was haben wir denn, oder du hast das gerade mal angerissen, so die Deployment-Szenarien. Also du kannst, eigentlich kannst du mehrere Azure AD Sync Server haben, aber nicht in den gleichen Tenant.
Ja, korrekt, das hätte ich dann vorhin so sagen sollen. Also in einen Tenant, sagen wir, wir haben einen Forest, wir haben einen Tenant, da kann ich nur einen aktiven AD Sync haben.
Genau.
In den einen Tenant rein. Ich kann natürlich einen zweiten, dritten, vierten Tenant haben mit jeweils dedizierten weiteren AD Connect Servern. Wenn ich beispielsweise mehrere Unternehmen in einem Forest habe, dann kann ich die natürlich auch in, sagen wir mal, drei verschiedene Tenants synken.
Ja. Im typischen Fall, den wir glaube ich haben, sind so Edu-Tenants, ne?
Ja, Edu-Tenants, Non-Profit-Tenants, wenn daran angeschlossen dann trotzdem noch irgendwo ein Commercial-Tenant hängt. Ja, genau.
Was müssen wir denn eigentlich beachten, wenn wir mit Exchange Hybrid um die Ecke kommen?
Oh ja, Exchange Hybrid ist ein schönes Thema. Die meisten kommen da irgendwann von selber drauf, weil sie sagen so, warum habe ich eigentlich, also alle anderen haben diesen Teams-Kalender, in Teams diesen Kalender-Tab, warum haben wir den eigentlich nicht? Und dann kommt es halt, da kommt Exchange Hybrid ins Spiel, weil diesen Teams-Kalender-Tab mit Zugriff auf den eigenen Kalender und Planen und Verfügbarkeitsabfrage an andere etc., das erreichst du halt eben einfach nur mit Exchange Hybrid. Das machen viele auch einfach, ohne den Plan zu haben, Mailboxen wirklich in die Cloud zu migrieren. Also dann einfach nur, um den Teams-Kalender zu haben, was ein bisschen komisch klingt, aber ja, warum denn eigentlich nicht? Das ist, gut, was willst du hören? Ne? Du hast verschiedene Deployment-Szenarien. Es gibt nur ein Deployment-Szenario, in dem genau das funktioniert. Das heißt, alle anderen braucht man sich dann gar nicht angucken. Wenn mein Ziel ist, ich möchte gerne einen Teams-Kalender-Tab haben, dann kommt für mich nur der Classic Full Hybrid in Frage.
Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Exchange Hybrid kennt im Prinzip zwei Deployments oder zwei Deployment-Varianten.
Genau. Classic Hybrid, also gibt es Full Hybrid und Minimal Hybrid. Wie der Name schon sagt, gab es als erstes. Ne, so. Es wurde irgendwann noch der Modern Hybrid hinzugefügt für Unternehmen, die nicht ihren Exchange ins Internet stellen wollen. Sprich, das Unternehmen möchte nicht Exchange Web Services von außen verfügbar machen, wir möchten nicht Public DNS-Einträge für Autodiscover etc., möchten wir alles nicht. Und das funktioniert im Wesentlichen, indem du einen ein Agent auf den Exchange-Servern installierst, der dann von innen nach außen mit Exchange Online kommuniziert. Allerdings dabei, wie gesagt, gibt es das ganze Thema Teams und Kalender, gibt es einfach nicht. Ne?
Der, was ist mit dem Mailflow zu berücksichtigen?
Ach, ja, da kommt es jetzt darauf an, was du haben möchtest. Ne? Und es kommt darauf an, möchte ich eigentlich alle meine Domänen umziehen oder möchte ich nur bestimmte Domänen in Exchange Online verknüpfen? Das ist ja auch immer eine Frage. Manche Kunden haben 25 Domänen, möchte aber nur für eine Exchange Online haben.
Für einen bestimmten Userkreis zum Beispiel.
Ganz genau. Ne? Und die wollen weder ihren Client Access dafür anpassen, noch wollen ihren Mailflow dafür anpassen, sondern nur für diese eine Domäne. Naja, du hast ja die Option, einmal den Centralized Mail Transport beizubehalten. Sprich, der Mailflow bleibt einfach so, wie er ist. Und nur der Traffic, also die Mails zwischen internem Exchange und Exchange Online wird über einen speziellen Connector dann einen anderen Weg gesendet.
Ne? Sprich, nur, das alle Mails gehen über meinen Perimeter rein und
genau,
raus. Und nur Mails, die dann halt für meine Exchange Online User sind, die gehen halt dann Richtung Exchange Online.
Ja, und das ist auch interessant für Kunden, die eben solche Systeme haben, die zum Beispiel den E-Mail-Signaturen dranhängen.
Archivierung oder
you name it, ne? Nochmal einen eigenen Spam-Schutz, den sie ja irgendwie auch 5 Jahre lizenziert haben. Ne? Warum denn jetzt den aufgeben? Klar, die Alternative und die Standardeinstellung, wenn du den Wizard durchlaufen lässt, ist anders. Die Standardeinstellung ist darauf ausgelegt, dass alles erst einmal über Exchange Online und Exchange Online Protection reingeht. Und dann über diesen internen Connector gesendet wird und andersrum wird dann auch rausgesendet, die E-Mails nach extern über Exchange Online. Für die meisten Kunden ist, glaube ich, das erste aber noch interessanter.
Würdest du sagen, dass das Thema Mailflow da mit so das Komplizierteste ist oder?
Nein.
Was sind so typische Fallstricke bei Exchange Hybrid? Ich sag mal, ich glaube, für diesen ne, so ein kleiner Exchange On-Prem ist das, glaube ich, alles relativ einfach. Was machst du bei größeren Umgebungen, wenn du also jetzt über mehrere Exchange-Server redest, so mit Load Balancer und hin und her,
der Load Balancer, ja, ganz klassisch, haben wir natürlich bei vielen Kunden. Die haben vor ihrem OVA, vor ihrem EWS einen Load Balancer stehen.
Oder auch ein Reverse Proxy, also irgendwas, was SSL Offloading macht.
Das funktioniert nicht mit Exchange Online. Das darf nicht, SSL Offload ist nicht unterstützt. Das heißt, die Verbindung muss wirklich von einem Exchange Server selber terminiert werden, mit einem gültigen Public Zertifikat. Was machst du denn in dem Fall? Du willst ja eben nun mal nicht alles anpacken. Du brauchst einen eigenen Namespace, das heißt, du brauchst einen eigenen Server einmal dafür, du machst einen Public DNS Eintrag und du baust es dann halt in dem Configuration Wizard entsprechend mit diesem eigenen DNS-Eintrag.
Und den Verkehr von Exchange Online zu diesem einzelnen Exchange, das leitest du auch quasi dann komplett am Load Balancer vorbei.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil standardmäßig holt sich das alles irgendwie per Autodiscover seine Informationen. Das heißt, du musst das eine oder andere wirklich schon noch händisch anpacken hinterher. Ne? Standardmäßig nimmst halt das, was es in dem Public DNS so findet. Aber es ist alles anpassbar und
aber eben nicht Setup weiter.
Ja, erstmal ist es Setup weiter.
Oh, kaputt.
Und dann, genau. Nein. Und dann musst du ein, zwei Sachen einstellen und ändern und dann machst du nochmal Setup weiter. Und dann ist alles schickig.
Okay. Was hältst du für sinnvoll, was Security und Härtung angeht? Ich meine, ich hatte, glaube ich, eigentlich ja schon mal erwähnt, so Exchange ist ja so ein ne? T0-System und auch der Azure AD Connect Server ist klassischerweise auch ein T0-System, weil ne, fummelt ja am AD rum und darf nach EO oder darf nach Azure AD schreiben.
Also es gibt da schöne Artikel auch von Microsoft mit Guidelines, wie du bitte deinen Azure AD Connect Server absichern sollst. Es ist ein T0-System. Das muss man sich vor Augen halten. Sprich, da stehen so Sachen drin. Ne? Keine NTLM-Authentifizierung zulassen. Ne? Guck das hier. Ne? Na, das Übliche halt. Wir setzen euch damit, glaube ich, einen Link.
Link kommt in die Shownotes, was das Härten angeht. Wie immer beim Härten, ne? Zu viel gehärtet ist auch schnell mal kaputt gemacht.
Kommt vor.
Guckt euch das mal schön an und ja. Was würdest du hinsichtlich Authentifizierungsverfahren, also Passwort, Hash-Sync, Pass-Through-Authentication jetzt mit dem Agent oder ADFS, was würdest du da präferieren?
Standardmäßig ist das schnellste oder das, was die meisten Leute erstmal immer gemacht haben beim Weiter-Weiter-Weiter-Klicken, ist halt Passwort-Hash-Synchronisierung. Das ist so das Bare-Minimum, was du machen musst. Was ist das? Du synchronisierst eben das... Also du synchronisierst nicht das Passwort vom User in die Cloud, sondern eine mathematische Repräsentation des Passwortes wird in die Cloud gesynkt.
Gesprochen wie ein wahres Wunderkind.
Ist so, ne? Der Knackpunkt ist, wo authentifiziert sich der User? Der authentifiziert sich in dem Moment, wo er sich anmeldet an einem Microsoft 365-Service, authentifiziert er sich gegen die Cloud und nicht nochmal direkt gegen die AD. Da kommen diese Pass-Through-Authentication oder auch ADFS, wenn man will. Ich finde Pass-Through-Authentication einfach viel einfacher und schicker.
Ich habe mal irgendwo gelesen, Pass-Through-Authentication ist der kleine Bruder vom ADFS, weil also die Office 365 ADFS-Deployments, die wir so beim Kunden hatten, die haben wir ja alle schön zurückgeschraubt, weil es halt irgendwie keinen Need mehr dafür gab.
Ja, genau. Also ich finde es einfach viel, viel einfacher.
Ja, also ja, wenn man...
Du hast auch ein System weniger zu pflegen im Zweifelsfall.
Ja, wenn man diesen Kampf gefochten hat mit ADFS-Proxy in der DMZ und ADFS-Farm im LAN und Load Balancer dazwischen. Also Freunde, da könnt ihr euch auch... da habe ich mir jetzt einmal gedacht, im nächsten Leben mache ich was mit Holz oder mit kleinen Tierchen. Ja,
wenn ich die ADFS-Konsole sehe, dann... Möchte ich weglaufen einfach. Ich möchte einfach weglaufen.
Fürchterlich.
Ja gut, also Pass-Through-Authentication, wir reden gar nicht über ADFS. Ja? Also Pass-Through-Authentication bedeutet im Wesentlichen, du hast Agents bei dir in On-Prem laufen und der User, wenn er sich anmeldet, wird im Endeffekt durch die AD direkt authentifiziert. Ja? Sprich, du hast auch immer die Möglichkeit, du musst nicht immer einen AD-Sync abwarten, wenn du einen User gesperrt hast, ist der gesperrt. Ja? Passwortänderungen. Ja, Passwortänderungen sind sofort umgesetzt, ja, beziehungsweise können, der User kann sich sofort mit seinem neuen Passwort anmelden und muss nicht erst eine halbe Stunde warten, bis dein AD-Connect-Sync durch ist. Ja, das sind so nur so ein paar Beispiele. Und es gibt noch so ein paar Anforderungen aus Sicht der Security-Passwort-Hash-Synchronisierung. Brauchst du zum Beispiel, um so Features wie Leak Credential Detection zu ziehen? Ja. Das hält dich aber nicht vom PTA ab. Du kannst beides aktivieren. Also du
nutzt quasi PTA für die Authentifizierung und die Passwort-Hash-Sync,
genau,
um geleakte Credentials zu finden.
Genau, ne? Also wenn du entsprechende Azure AD Premium-Lizenzen vorliegen hast, dann steht dir eben auch zur Verfügung, solche Features zu ziehen. Es gibt da auch einen sehr umfangreichen Artikel von Microsoft.
Mit welchen Lizenzen?
Ja, genau.
Machen kann.
Mit welchen Lizenzen man was machen kann, vor allen Dingen.
Das ist ja auch, glaube ich, immer sowas so, ne? Wenn man mal in dieses Thema Office 365 Lizenzierung einsteigt.
Hör mir auf.
Gerade was so das Thema Security angeht.
Das ist beliebig kompliziert.
Ja, und in der Regel endet es so mit, ne? Set Customer Noise, so, weil die ganzen netten Sachen, die kosten alle wieder richtig, richtig Geld. Also,
ja, die Frage ist aber trotzdem, was an häufig an vielen Stellen verwirrt, ist die Frage, wenn ich jetzt dieses Feature haben möchte, muss ich dann diese P1 oder P2-Lizenz für alle meine User klicken? Weil wenn ich 1000 User habe, dann macht das einen großen Unterschied.
Also wir reden von der Azure AD Premium P1 bzw. P2-Lizenz.
Ja, natürlich tun wir das. Ja, wir könnten auch von Defender reden, aber ist egal. Und das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Da muss ich jedes Mal neu nachlesen, welche Features wo drin sind. Also hochkomplexes Thema und sicher nicht irgendwie so mal schnell über den Tisch beantwortet. Aber zu Leak Credential Detection nur ganz kurz. Das ist ein Feature, sobald dir auch nur eine P1 oder P2 Azure AD Premium zur Verfügung steht, hast du den Service, dass Microsoft quasi für dich Datenbanken im Internet an einschlägigen Stellen abklappert und schaut, ob die Credentials, die dort gesynkt sind, in der Passwort-Hash-Synchronization kompromittiert wurden. Also ob die
irgendwo nicht auf den Benutzer runtergebrochen, sondern ich kriege nur den Hinweis.
Das ist im Zweifelsfall, ist das so, hey, da hast du was, da hast du einen, da hast du Credentials in einem Leak gehabt.
Okay. Ja, das ist sicherlich ein Thema, so Azure AD Premium, das können wir sicherlich in einem der nächsten Folgen nochmal auf.
Ach, wir könnten eine ganze Podcast-Reihe machen zu dem Thema, oder?
Oh, ja, das Thema ist natürlich auch beliebig komplex. Genauso wie der Gruppenwildwuchs. Das fällt mir immer auf, wenn ich mal so in so Office 365 Tenants reingucke, was da so an an Gruppen rumkreucht und fleucht. Weil man muss natürlich wissen, es gibt natürlich einerseits Gruppen, die landen im Tenant, weil sie synchronisiert werden, ja. Also weil das halt Gruppen aus dem On-Prem-AD sind. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Thema M365-Gruppen.
Mhm. Und das ist was die wenigsten Admins wussten. In dem Moment, als sie die erste Teams-Session aufgemacht haben, wussten die das nicht. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass jeder User, der Teams nutzt, Teams anlegen kann.
Genau, private Teams zum Beispiel.
Ne? Private Teams, auch öffentliche Teams, kann jeder beitreten, wie auch immer. Standardmäßig ist das so eingestellt. Wenn man das nicht verhindert, dann hat man am Ende für jedes Team eine AD-Gruppe, also eine M365-Gruppe und dahinter einen eigenen SharePoint. Und
eine SharePoint-Site,
genau.
Und Teams-Team.
Und eine E-Mail-Adresse. Ja. Und ja, exakt. Also dieses ganze schöne Programm, also wenn ich in Teams ein Team anlege, dann wird das alles im Hintergrund automatisch erstellt. Ne? Ein automatischer SharePoint und so weiter. Das ist fantastisch eigentlich. Aber das muss man wissen. Man muss das vorher wissen, sonst hat man nämlich am Ende 358 Tens, nicht Teams, die Teams und M365-Gruppen.
Genau, wenn man dann mal wieder ein mal eben quick and dirty ein Team erstellt, Test 4711 von den Hinweis bekommt, dass das Team gibt es schon.
Genau.
Weil es gibt ja leider auch so ein paar Eigenschaften von so Teams, die lassen sich leider nicht ändern. Ne? Also wenn man das Team umbenennt, taucht zum Beispiel der alte oder erst vergebene Teamname dann immer noch überall auf.
Genau, die Gruppe wird nicht mit umbenannt. Das Team wird umbenannt, aber nicht die Gruppe.
Sieht man übrigens bei uns auch im SharePoint. Unser internes Technikteam hatte mal einen anderen Namen. Man sieht ihn im SharePoint noch.
Ich weiß das. Was hat ihr denn umbenannt und nicht mehr gemacht?
Ja, ich wollte das nicht löschen und neu machen. Da waren schon Daten drin. Nein. Ja, auf jeden Fall, da ist es natürlich von Vorteil, wenn ich im Vorfeld natürlich mit der Einführung so eine gewisse Policies habe, gewisse Guidelines den Leuten mit an die Hand gebe oder im Zweifelsfall sogar sage, jedes Team, was angelegt wird, geht bitte einmal durch die IT. Das kann man ja in gewisser Weise auch automatisieren. Ist ja nicht so, dass das nicht möglich ist, aber damit verhindert man einfach diesen Wildwuchs an Gruppen. Wildwuchs habe ich auch immer mit meinen Edge-Profilen.
Dein Edge-Profil? Ich dachte nur mit deinen Tabs.
Hätte ich hier gerade schon wieder für meine 126 offenen Tabs gedisst. Ich bin Gott sei Dank kann Chrome und kann auch der neue Edge ist ja schon seit einiger Zeit nicht Tabs. Gebrauchte Tabs schlafen zu legen, weil ich glaube, sonst gebe ich mit den 16 Gig in meinem Arbeitslaptop nicht mehr hin. Nein, ich musste neulich mein Jump-Host beim Kunden wechseln. Und habe mich dann geärgert, dass ich meine ganzen Favoriten ist ja kein Thema. Favoriten kann man ja noch exportieren. Aber das sind dann halt so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch andere Konfigurationen, wie zum Beispiel auch dann Edge-Profile und so weiter. Und das war irgendwie sehr lästig, wenn ich das alles per Hand hätte übertragen müssen. Aber da gibt es Abhilfe. Und zwar habe ich gesehen, bei GitHub habe ich gefunden ein PowerShell-Modul, mit dem man Edge-Profile sichern und wiederherstellen kann. Und das funktioniert ganz hervorragend.
Okay.
Packt am Ende dann so lustiges ZIP zusammen. Man möchte gar nicht glauben, wie groß dieses ZIP-File nach am Ende wird, wenn man da so eine etwas länger laufende Edge-Instanz hat. aber das funktioniert. Link packe ich auch mal in die Shownotes rein. Großartig. Dann fehlt jetzt mit Blick auf die Uhr und immer unsere angepeilte Stunde ja eigentlich nur noch der Aufreger der Woche. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über Office 365 und Teams gesprochen. Und der Aufreger der Woche ist Teams.
Sowas
aber auch. Warum
hast du dich über Teams aufgeregt?
Weil ich dummerweise mit Teams in verschiedenen Tenants arbeiten muss. Und Teams und Multitenant ist irgendwie Murks. Also zumindest das aus der Desktop-Native-App.
Also nicht als Gast, sondern
ja, doch.
Wirklich mit Usern? Okay.
Als Gast. Mhm. Aber ich möchte dann halt den Tenant wechseln, weil ich dann zum Beispiel bei anderen Kunden in deren Tenant halt in einem Team mit kollaborieren möchte oder man möchte dort Dateien tauschen und hin und her. Und das ist halt wirklich die Pest. Und dann dachte ich mir, gut, dann machst du es über die Web-App. Ja, das funktioniert aber auch nur bedingt. Also man muss dann auch schon mehrere, ja, wobei ich glaube auch zwei Inkognito-Tabs haben dann nicht geholfen, weil zwei Inkognito-Tabs
enden dann... Nein, es ist ein Inkognito-Tab. Also es gibt...
Enden am Ende dann doch wieder im gleichen Tenant.
Genau.
Und das war dann leider auch der Punkt, wo dann auch die, ja... die Edge-Teams-Web-App dann leider auch nicht mehr weitergeholfen hat. Also bitte, Microsoft, bitte. Ihr müsst dringend echt diese Multi-Tenant-Fähigkeit von Teams verbessern. Es ist wirklich die Pest. Mhm. Das, wie viele Nachrichten ich schon verpeilt
habe.
Weil ich einfach nicht gesehen habe, dass da eine Benachrichtigung offen war. Oder
ja, auf jeden Fall. Ne? Oder wie oft ich schon gehört habe, ja, habe ich dir doch geschrieben.
Ja, wo? Oh,
Moment, wo? Ach da. Und dann ist dieses dezente kleine Icon oben rechts in der Ecke. Ah ja, da ist eine neue Nachricht in Team Nummer XY bei dem und dem Kunden. Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich habe ja die Hoffnung, dass das mit dem nächsten großen Teams... Release sich bessert, wenn Teams dann nicht mehr auf Elektron basiert, sondern auf den Edge Web Views. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Schnell auf Holz geklopft.
Ich klopfe schnell auf Holz. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch unsere recht arbeitsreiche Woche mal wieder gut zusammengekehrt. Viel Office, 365, ein bisschen Netzwerk, viel Exchange mal wieder und wieder eine lustige Sicherheitslücke. Da war mal wieder alles mit dabei. Das scheint so das Standard-Setup für diesen Podcast zu sein. Wir starten mit einer Sicherheitslücke, danach machen wir ein bisschen Exchange.
Irgendwie schon, ja.
Genau, dann regen wir uns wieder über Office 365 auf.
Ah, ich habe mich nicht aufgeregt die Woche. Kein Stück.
Nein.
Das wissen auch die Kunden, mit denen ich die Woche zu tun hatte, ganz genau, dass ich mich über nichts aufgeregt habe.
Nee, ich habe das auch nicht so mitbekommen, obwohl du ja echt die letzten zwei Wochen echt viel Exchange Hybrid gemacht hast. Und auch aufräumen, ne? Adressrichtlinien, Exchange aufräumen.
Ja, ja. Auch Netzwerkprojekt größeres, anstrengendes, ja.
Genau, ist aber jetzt, glaube ich, auch zum Ende gekommen.
Ja.
Ja, sehr schön. In diesem Sinne, habt vielen Dank, bleibt uns treu und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.